NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Fipronil beschäftigt uns auch heute. Ist dieser giftige Stoff womöglich auch in anderen Lebensmitteln zu finden, etwa in Mayonnaise? Das versuchen Chemielabore im Moment herauszufinden. Der Eierskandal jedenfalls ist Thema auf EU-Ebene und auch bei uns. Dann Christian Wulff, der Ex-Bundespräsident, hat jetzt einen neuen Job als Prokurist einer türkischen Modefirma. Und jetzt ist er Doppelverdiener, zusätzlich zu seinem Ehrensold von rund 18.000 Euro pro Monat. Das provoziert eine Diskussion, über die berichten wir gleich. Und in Österreich laufen die Aufräumarbeiten an nach den Unwettern am Wochenende. Auch dazu haben wir Informationen. Als erstes aber in Bericht und Kommentar Niedersachsen. Da sind ein paar Dinge klar. Die rot-grüne Koalition hat keine Mehrheit mehr. Es wird Mitte Oktober vorgezogene Neuwahlen geben. Und Ministerpräsident Stefan Weil steht unter politischem Beschuss der bisherigen Opposition aus CDU und FDP. Heute Nachmittag hat Weil die Lage und die Schlussfolgerungen diskutiert, zusammen mit allen Fraktionen des Landtags in Hannover. Zu den Ergebnissen Torben Hildebrand.
3 Stunden lang sitzen die wichtigsten Politiker Niedersachsens zusammen, um einen Ausweg zu finden aus der Regierungskrise. Es gibt Kaffee, aber eine gemütliche Plauderrunde ist das nicht. Zwischendurch unterbrechen die Politiker ihr Gespräch, um getrennt zu beraten. Sie tragen Aktenordner hin und her, sie wischen sich den Schweiß von der Stirn. Am Nachmittag dann tritt Ministerpräsident Stefan Weil vor die Presse.
Wir haben intensiv miteinander beraten und danach den 15. Oktober als den Tag der vorgezogenen Landtagswahlen miteinander festgelegt. Das ist ein Zeitpunkt, der rechtssicher ist und der gleichzeitig dann eben auch der frühestmögliche Zeitpunkt ist.
Der 15. Oktober, 3 Wochen nach der Bundestagswahl, dürfen die Niedersachsen über den neuen Landtag entscheiden. Dieses Datum ist ein Kompromiss. Vor allem CDU und FDP hätten gerne gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 24. September abstimmen lassen. Doch am Ende sehen alle ein, das ist zu knapp. Zu knapp, um eine Briefwahl zu organisieren. Zu knapp für die kleineren Parteien. Die müssen Unterschriften sammeln und Kandidaten finden. Landtagspräsident Bernd Busemann betont, der 24. September wäre rechtlich waghalsig gewesen.
So, dass man sagt, dann verabschiedet man sich besser von einem Wahltermin für beide Wahlen, Bund wie Land, und sucht einen anderen Termin. Anders geht es dann auch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann gleichwohl auch eine hohe Wahlbeteiligung am 15.10. bekommen werden.
CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann kämpft hinter verschlossenen Türen lange für den Wahltermin 24. September, parallel zur Bundestagswahl, um die Bürger nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit ins Wahllokal zu bitten. Und wie er einräumt, weil die CDU in Niedersachsen dann auch vom Kanzlerinnenbonus und der guten Umfragewerte auf Bundesebene profitieren könnte. Doch letztendlich kann auch Althusmann mit dem Oktobertermin leben, ergibt sich staatsmännisch.
In einer schwierigen Situation haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, uns hier gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen darauf zu verständigen, dass der 15. Oktober ein Kompromissdatum ist, was möglichst schnell zu Klarheit und Stabilität hier in Niedersachsen wieder zurückführt.
Stabilität und Klarheit, davon ist Niedersachsen aber noch weit entfernt. In dieser Woche wird sich der Landtag außerplanmäßig treffen, um sein eigenes Ende einzuläuten. Bis zum 21. August wird sich das Parlament dann auflösen. Das muss sein, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Ministerpräsident Weil regiert vorerst weiter, nur eben ohne Mehrheit im Parlament. Sein Spielraum ist begrenzt, das betont der Chef der FDP in Niedersachsen, Stefan Birkner.
Wir haben auch die Erwartung als Freie Demokraten gegenüber der Landesregierung geäußert, dass sie sich bewusst ist, dass sie nur noch geschäftsführend im Amt ist. Dass sie sich entsprechend bei Personalentscheidungen, die politischer Natur sind, aber auch bei Organisationsentscheidungen und auch bei wesentlichen politischen Entscheidungen, sich dessen immer bewusst ist und sich entsprechend zurückhält.
Seit dem vergangenen Freitag und dem Verlust der Mehrheit ist Rot-Grün geschockt. Dass es jetzt immerhin einen Wahltermin gibt, wertet SPD-Fraktionschefin Hanne Modder als Wendepunkt. Jetzt beginne der Wahlkampf, sagt sie kämpferisch. Und am Ende, so Modder, entscheidet der Wähler über Mehrheiten und nicht eine einzelne Abgeordnete.
Bericht aus Hannover von Torben Hildebrand. 3 Wochen nach der Bundestagswahl also sollen die Niedersachsen einen neuen Landtag wählen. Laut aktuellen Umfragen wäre Rot-Grün meilenweit entfernt von einer neuen Mehrheit in Hannover. Trotzdem gibt sich die Parteiführung der Sozialdemokraten zuversichtlich und belegt die Landes-CDU mit Gegenvorwürfen. Die kommen heute auch aus Berlin von SPD-Generalsekretär Hubertus Heil.
Da diese Vorwürfe jeglicher Substanz entbehren, sondern der Versuch sind, einen anerkannten Ministerpräsidenten, der verantwortlich gehandelt hat, in den Schmutz zu ziehen, mache ich mir keine Sorgen.
Offiziell also keine Sorgen bei den Sozialdemokraten, wenn sie auf die beiden bevorstehenden Wahlen schauen. Aber kann die SPD daraus wirklich als Sieger hervorgehen bei der Bundestags- und bei der Landtagswahl? Hier ist die Meinung von Volker Schaffranke.
Da hat man schon derzeit nicht viel Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Oder um Ex-Fußballprofi Andreas Brehme zu zitieren, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist nicht zu beneiden. Und eigentlich gibt es nichts Schlimmeres für einen Spitzenpolitiker, wenn im Berliner Politikbetrieb über ihn getuschelt wird. Er kann einem schon leid tun. Jetzt haben die Sozialdemokraten selbst viele Fehler gemacht, den Schulz-Hype nicht genutzt und 3 Landtagswahlen versemmelt. Dazu sind 2 der wichtigsten SPD-Männer angeschlagen, Olaf Scholz in Hamburg durch die G20-Gewalt und sein schlechtes Krisenmanagement und nun auch noch Stefan Weil in Niedersachsen. Martin Schulz steht allein auf weiter Flur. Die Bundestagswahl ist gelaufen, da geht nichts mehr. Falsch. Wir Journalisten überziehen gerne, wissen immer alles besser und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner weiß, was kommt. Auch derjenige nicht, der alle Bundestagswahlkämpfe der vergangenen Jahrzehnte genau studiert und ausgewertet hat. Denn keine von allen Vorhersagen, was diese Bundestagswahl betrifft, hat sich bisher bestätigt. Das Top-Thema innere Sicherheit rangiert weit unten auf der Agenda, längst abgelöst durch den Dieselskandal. Die Flüchtlingskrise von 2015 hat Merkel bisher nichts an Zustimmung gekostet. Und dass CDU und CSU sich über die Obergrenze bei der Zuwanderung so zerlegen, dass nichts mehr geht, nichts als Mythen und Märchen. Alle Wahlen, die wir in den letzten Monaten verfolgen konnten, haben eines gezeigt. Die letzten Meter sind entscheidend. Das kann jetzt für Martin Schulz alles oder nichts bedeuten, aber ebenso für Angela Merkel. Wer den Meldungen, alles sei gelaufen, vertraut, gibt seine Stimme zu früh ab. Und dass die Niedersachsen bald einen neuen Landtag wählen dürfen, wie wunderbar. Das gibt den letzten 48 Tagen bis zur Bundestagswahl noch einmal einen neuen Schwung und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Demokratie funktioniert, dass Politiker nicht am Sessel kleben können. Wir Wähler haben es in der Hand. Und deshalb bleibt es spannend bis zum Schluss. Die Sozialdemokraten schwitzen, die Union lacht sich ins Fäustchen, die Grünen suchen noch ihr Thema, die Linke gibt sich mit guten Umfragen zufrieden und FDP und AfD schaffen locker den Sprung in den neuen Bundestag. Kann alles sein oder eben auch nicht.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Volker Schaffranke. Es ist so, ehemalige Bundespräsidenten bekommen einen sogenannten Ehrensold, eine Pension auf Lebenszeit. Das sind gut 18.000 Euro. Pro Monat, wohlgemerkt, das kann man angemessen finden oder zu viel. Im Fall von Ex-Bundespräsident Christian Wulff allerdings erfahren wir heute, er übernimmt noch einen Nebenjob als Prokurist für eine türkische Modefirma. Jörg Seißelberg über Wulff und die Diskussionen, die sein Zusatzverdienst auslöst.
Der Betroffene selbst schweigt weiterhin. Die Große Koalition gibt sich auffallend zurückhaltend. Und das Innenministerium erklärt zum Thema Ehrensold für ehemalige Bundespräsidenten. In der neuen beruflichen Tätigkeit von Altbundespräsident Wulff könne es keinen Verstoß gegen Recht und Gesetz erkennen. Eine mögliche Änderung der Vorschriften, so Ministeriumssprecher Johannes Dimroth, wäre nicht Aufgabe der Bundesregierung.
Die Frage, ob man die aktuelle Diskussion zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken, die geltenden Vorschriften hier zu ändern, eine Frage, die der Deutsche Bundestag zu entscheiden hätte.
Während in der Großen Koalition erkennbar wenig Lust besteht, dieses Thema in den Wahlkampf zu ziehen, fordert Staatsrechtsprofessor Hans-Herbert von Arnim eine Änderung des sogenannten Ehrensoldgesetzes für Bundespräsidenten. Dass ehemalige Staatsoberhäupter im Ruhestand weiterhin 100% ihrer Bezüge erhalten, sei ein nicht zu rechtfertigendes Privileg, so von Arnim in der Passauer Neuen Presse. Altbundespräsidenten sollten künftig nicht besser gestellt werden als Beamte. Den aktuellen Wirbel ausgelöst hat, dass der ehemalige Bundespräsident Wulff seit kurzem als Prokurist für eine türkische Modefirma arbeitet und laut Gesetz das dadurch verdiente Geld behalten darf, zusätzlich zu seinem Ehrensold von 214.000 Euro im Jahr. Die Linken wollen diese Vorschrift nun ändern. Er könne über den Zusatzverdienst nur den Kopf schütteln, so Linken-Chef Rixinger, angesichts dessen, was Wulff an Ehrensold bekomme.
Dass man sich dann praktisch das noch aufmöbeln muss, halte ich für völlig daneben. Und deswegen sind wir auch dafür, wenn er Geld verdient, dann soll das doch bitte auf diesen Ehrensold angerechnet werden.
Er wolle die neue berufliche Tätigkeit von Christian Wulff nicht kommentieren, sagt SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Grundsätzlich aber zeigt er sich dafür offen, dass die Sozialdemokraten nach der Wahl Korrekturen des Ehrensoldgesetzes mittragen.
Dafür sind wir offen, gar keine Frage. Ich rege an, dass wir sowas parteiübergreifend diskutieren, weil es um ein Amt geht, das tatsächlich über dem Parteienstreit stehen soll. Deshalb werden Sie von mir nicht erleben, dass ich das jetzt zu einer kleinen Attacke nutze.
Auch der Präsident des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel, spricht sich dafür aus, das Gesetz über Ruhebezüge von Bundespräsidenten zu korrigieren. Der Bundestag solle dies nach der Wahl auf den Weg bringen, so Holznagel. CDU-Generalsekretär Peter Tauber betont nach den vorliegenden Fakten:
Ist es ja nun so, dass Herr Wulff sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegt. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen darüber, dass vor allem die jetzt besonders laut schreien, die bei Gerhard Schröder immer besonders leise sind.
Eine Anspielung des CDU-Generalsekretärs auf die umstrittenen beruflichen Tätigkeiten des SPD-Altkanzlers Schröder, der unter anderem Aufsichtsratschef einer Tochterfirma des russischen Staatskonzerns Gazprom ist. Sollte nach der Wahl das Ehrensoldgesetz geändert werden, dann, so Tauber, müsse nicht nur über die Ruhestandsregeln für Bundespräsidenten geredet werden, sondern auch über die anderer ehemals führender Repräsentanten des Staates.
Europäische Chemielabore sind im Moment gut ausgelastet, darf man vermuten. Sie suchen nach Spuren von Fipronil in Lebensmitteln. Und damit sind nicht nur die Eier selbst gemeint, es geht auch um verarbeitete Produkte, zum Beispiel, sagen wir, Mayonnaise, Eiersalat oder Eierlikör. Da gibt es jetzt schon die ersten Rückrufaktionen oder Produktionsstopps, nicht nur in Deutschland. Auch viele in Brüssel sind beunruhigt, berichtet Astrid Korall.
Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier dauert nun schon eine ganze Weile und die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter. Der grüne Europaabgeordnete und Agrarexperte Martin Häusling sieht im Interview mit dem ARD-Europastudio die EU-Kommission in der Pflicht.
Die EU-Kommission muss wie in anderen Fällen auch, und das hat sie ja schon mal gemacht, damals bei der Krise um gepanschtes Fleisch, eine Taskforce einrichten und muss das europaweit diesen ganzen Bereich unter die Lupe nehmen. Also scheinbar gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, Ungeziefer in den Ställen zu bekämpfen. Deshalb ist dieser Skandal erst möglich gemacht worden. Und da kann die Kommission sich nun wirklich nicht zurücklehnen.
Die EU-Kommission blieb heute Mittag bei ihrer Linie, die sie schon vergangene Woche verfolgt hatte. Das bedeutet, sie beobachtet die Entwicklung genau, steht in Kontakt mit den Behörden in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Sprecherin Mina Andreeva sagte in Brüssel: Es ist nicht die Aufgabe der Kommission, Sicherheitsempfehlungen zu geben. Wir können die Mitgliedstaaten nur mit Informationen versorgen, die wir von den betroffenen Ländern bekommen. Aber die Risikoabschätzung können die nationalen Behörden am besten vornehmen. Sie kennen die örtlichen Märkte am besten und sind näher an den Verbrauchern. Nicht kommentieren wollte eine EU-Sprecherin die Informationspolitik der belgischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. Am Wochenende war bekannt geworden, dass sie bereits seit Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall in einem Geflügelbetrieb wusste. Doch erst am 20. Juli informierte sie andere EU-Länder. Die Sprecherin der Behörde sagte, man habe die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht stören und erst Angaben zur Dimension des Falls sammeln wollen. Und seit 20. Juli wissen wir erst von der Staatsanwaltschaft, wie groß das Ausmaß tatsächlich ist. Und danach haben wir sofort umfassend informiert. Der belgische Agrarminister Ducarme kann das nicht nachvollziehen. Laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien kein Argument, um solche Informationen geheim zu halten, sagte er im belgischen Fernsehen.
Hier geht es um den Schutz der Verbraucher und deren Gesundheit. Wir brauchen Transparenz. Deshalb habe ich einen umfassenden Bericht von der Lebensmittelbehörde angefordert.
Kritik an der Behörde kommt auch von Oppositionspolitikern wie Jean-Marc Delisée von der Sozialistischen Partei.
Eine Instanz, die eingerichtet wurde, um die Lebensmittelsicherheit und die Sicherheit der Verbraucher zu garantieren, behält Informationen für sich. Man weiß nicht, warum die Eier heute aus den Regalen geholt werden und nicht schon vor 2 Monaten. Und was sind die Risiken für Verbraucher? Diese haben doch das Recht, das alles zu erfahren.
Delisée teilte mit, dass am Mittwoch 2 Parlamentsausschüsse in Belgien wegen des Skandals zusammenkommen werden. Dann sollen sich der belgische Agrarminister und die Gesundheitsministerin den Fragen der Parlamentarier stellen.
Bericht von Astrid Korall für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. I want my money back. Dieser Spruch ist legendär und er stammt von Margaret Thatcher. 1984 hat die britische Premierministerin so bewirkt, dass Großbritannien einen Rabatt bekommt auf seine Zahlungen in die EU-Kassen. Klar, damit ist natürlich vorbei, wenn der Brexit vor der Tür steht. Die Sache wird aber zusätzliche Auswirkungen haben auf die anderen EU-Staaten, sagt heute EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Denn es fehlt Geld in den Brüsseler Kassen. Einzelheiten von Sebastian Schöbel.
150 Milliarden Euro stehen der EU pro Jahr zur Verfügung. Insgesamt 7 Jahre im Voraus werden die Gelder verplant. Zuletzt war das 2013 der Fall. Der aktuelle sogenannte Finanzrahmen läuft also noch bis 2020. Und so lange bekommen die Briten auch noch ihre Rechnungen aus Brüssel zugeschickt.
Auch wenn sie schon ab März 19 ausgetreten sind,
sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bereits Anfang Juni im WDR-Europa-Forum und fügte schon damals hinzu, über 2020 hinaus gebe es ja auch noch weitere finanzielle Verpflichtungen Großbritanniens, zum Beispiel zur Pensionskasse für EU-Angestellte. In einem Schreiben, das die Brexit-Verhandler der EU nach London geschickt haben, wird noch mehr aufgelistet. Garantien gegenüber der Europäischen Investitionsbank zum Beispiel oder Beiträge zum Entwicklungsfonds und zur Flüchtlingshilfe in der Türkei. Sogar das Geld britischer Lehrer an Schulen für die Kinder von EU-Mitarbeitern stehen auf der Rechnung. Und daran erinnert Oettinger die britische Regierung nun schon seit Monaten. Zum Beispiel, als er vom Europäischen Rat jüngst gebeten wurde, mal eine Schätzung der britischen Austrittskosten abzugeben. Oettingers Experten warfen die Taschenrechner an und präsentierten eine Rechnung.
Und die führt dann nahe an die 100 Milliarden heran.
Ob es bei diesen 100 Milliarden Euro bleibt, ist freilich Verhandlungssache. Das Thema Geld wurde in den bisherigen Brexit-Gesprächsrunden auch nur am Rande gestreift. Bisher wird vor allem über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien gestritten. Dabei ist der Brexit finanziell auch für die EU ein Problem, wie Oettinger im Europaforum des WDR einräumte. Denn die Briten sind, trotz Rabatt, Nettozahler, bekommen also weniger Geld aus dem EU-Haushalt, als sie einzahlen.
Da fehlen uns strukturell im nächsten Jahrzehnt Jahr für Jahr 10 bis 13 Milliarden Euro.
Wie diese Lücke geschlossen werden kann, das muss Oettinger nun klären. Er hat schon diverse Ideen ins Spiel gebracht, von Umstrukturierungen bis hin zu Beitragserhöhungen. Wie viel mehr das Deutschland kosten würde, ist derzeit noch unklar. Oettinger rechnet mit einer, Zitat, machbaren Summe im einstelligen Milliardenbereich. Oettinger denkt aber schon weiter. Er will den Brexit nutzen, um die Finanzierung der EU insgesamt zu reformieren.
Die Chance besteht jetzt darin, dass der Wegfall des Britenrabatts uns die Chance bietet, alle Rabatte zu streichen. Ich will also einen Haushaltsrahmen vorschlagen, wo nicht nur die Mutter der Rabatte, sondern auch die Kinder der Rabatte nicht mehr vorkommen.
Von solchen Rabatten profitiert übrigens auch Deutschland. Zum Beispiel, wenn es derzeit darum geht, die finanzielle Lücke zu schließen, die der Britenrabatt im EU-Haushalt reißt. Auch Deutschland muss dafür etwas draufzahlen, aber nur ein Viertel des Betrages, der eigentlich fällig würde. Auch dieser Rabatt zum Rabatt würde laut Oettingers Plänen also wegfallen.
Alle gegen einen. Das war am Wochenende die ungewohnte Überschrift bei den Vereinten Nationen in New York. Die UNO hat einstimmig die bisher schärfsten Wirtschaftssanktionen verkündet gegen Nordkorea, weil das Land unentwegt Atomraketen testet und mit Militäraktionen gegen seine Nachbarn droht. Heute hat Nordkorea reagiert. Diktator Kim Jong-un zeigt sich unnachgiebig. Jürgen Hanefeld.
Nordkorea verurteilt die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats und verspricht Vergeltung, falls Washington seine, so wörtlich, feindliche Politik fortsetzt. Mit dieser Formulierung wandte sich Pjöngjang zum ersten Mal seit den Beschlüssen der UNO an die Öffentlichkeit. Der Sicherheitsrat hatte am Sonnabend neue Maßnahmen gegen Nordkorea verhängt, um das Land für die beiden zurückliegenden Raketentests zu bestrafen. Es geht unter anderem um ein Exportverbot für Kohle und Eisenerz sowie die Beschränkung nordkoreanischer Fremdarbeit im Ausland. Zuvor hatte Südkoreas Präsident Moon Nordkorea aufgefordert, seine Provokationen einzustellen und an den Verhandlungstisch zu kommen. Moon wies darauf hin, dass die neue Resolution mit beispielloser Geschwindigkeit und einem einmütigen Votum aller Mitglieder, einschließlich Chinas und Russlands, zustande gekommen sei. Nur Stunden vorher hatte er mit US-Präsident Trump telefoniert. Man sei sich einig gewesen, dass die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel auf friedlichem Wege erreicht werden müsse.
Jetzt geht's um Carla Del Ponte. Die angesehene Schweizer Juristin und Diplomatin war viele Jahre lang Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. In den vergangenen Jahren war sie damit beauftragt, Verbrechen im syrischen Bürgerkrieg aufzuklären, vor allem den Einsatz von Chemiewaffen im Land. Heute nun hat Frau Del Ponte angekündigt, sie verlässt die dazugehörige Untersuchungskommission aus Protest. Dietrich Karl Meurer.
Sie habe entschieden, zurückzutreten, sagte Carla Del Ponte auf einer Podiumsdiskussion in Locarno. Kein bisschen, ich will auf gar keinen Fall weitermachen. Seit 5 Jahren ist die Tessiner Juristin Mitglied der UN-Kommission. Das Gremium soll Kriegsverbrechen in Syrien dokumentieren, damit sie zur Anklage gebracht werden können. Die Kommission veröffentlichte gut ein Dutzend Berichte über Menschenrechtsverstöße und Kriegsverbrechen der verschiedenen Kriegsparteien in Syrien. Carla Del Ponte erhielt vom Regime in Damaskus jedoch nie die Erlaubnis, nach Syrien zu reisen. Del Ponte ist als geradlinige und engagierte Juristin bekannt. Sie war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda. Die 70-Jährige sagt nun, sie fühle sich in einer Alibi-Rolle, denn es mangele auf internationaler Ebene an Unterstützung. Im UN-Sicherheitsrat blockierten China und Russland alles. Der Sicherheitsrat muss einfach handeln. Die Untätigkeit des Sicherheitsrats verhindert, dass Gerechtigkeit für die Opfer erreicht wird. Der Sicherheitsrat muss sofort ein Sondertribunal einsetzen, so wie seinerzeit für Ex-Jugoslawien, oder den Fall Syrien mit den Kriegsverbrechen an den Ständigen Gerichtshof übergeben. Verantwortlich für die Situation seien sowohl das Regime von Präsident Bashar al-Assad, das schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt, als auch die Opposition, die nur noch aus Extremisten und Terroristen besteht. Carla Del Ponte verteidigte ihre Entscheidung. Ich lasse die Opfer nicht im Stich. Ich verlasse die Kommission. Und deshalb verspüre ich überhaupt kein Bedauern. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe wirklich sehr, dass der Sicherheitsrat meinen Rücktritt vielleicht zum Anlass nimmt, noch einmal tief nachzudenken und etwas für die Opfer und die Gerechtigkeit zu unternehmen. Der Brief, in dem sie ihren Rücktritt erklärt, sei bereits verfasst. Im September werde sie jedoch noch an der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats teilnehmen und dann gehen. Sie sei resigniert.
Bericht von Dietrich Karl Meurer. So, das hier, das ist keine Geschichte aus 1001 Nacht. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera hat zeitweise gegolten als journalistisches Bollwerk der Meinungsfreiheit. Aber er war auch immer umstritten, nicht nur im Nahen Osten, musste sich politische Einseitigkeit vorwerfen lassen. Vor kurzem hatte Al Jazeera mehrere Büros zu schließen, vor allem auf Druck Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten. Jetzt kündigt auch Israel harte Schritte an gegen den Nachrichtensender. Tim Aßmann.
Es sind drastische Maßnahmen. Die israelische Regierung ist fest entschlossen, Al Jazeera aus dem Land zu werfen. Dass an einem entsprechenden Gesetz gearbeitet wird, war bereits bekannt. Aber das geht der Regierung offenbar nicht schnell genug. Kommunikationsminister Ajub Kara stellte nun andere Schritte vor. Ich werde das Presseamt bitten, die Arbeitsgenehmigungen der Al Jazeera-Journalisten zu entziehen. Außerdem habe ich mich an die Kabel- und Satellitenbetreiber gewandt und sie sind bereit zu prüfen, ob sie die Al Jazeera-Programme künftig nicht mehr einspeisen. Ich habe auch den Innenminister gebeten, sich um die Schließung der Büros in Israel zu kümmern. Der Minister will umsetzen, was Premier Netanyahu schon vor rund 2 Wochen forderte. Der Regierungschef bezichtigt Al Jazeera der Hetze. Netanyahus Vorwurf, der Sender berichtete in seinem englischen und seinem arabischen Programm nicht neutral über die sogenannte Tempelberg-Krise, während der Muslime gegen israelische Sicherheitsmaßnahmen an den Zugängen zur Al-Aqsa-Moschee protestierten. Die Entscheidung, die Al-Jazeera-Büros in Jerusalem schließen zu wollen, begründete Kommunikationsminister Kara nun mit der Sorge um die Sicherheitslage. Die Sicherheit unserer Bürger und ihr Wohlergehen stehen über der Meinungsfreiheit in Zeiten des Terrors. Meinungsfreiheit heißt nicht Freiheit für Hetze. Demokratie kennt Grenzen. Wenn es darum geht, was wichtiger ist, entscheide ich mich für das Leben von israelischen Bürgern und Soldaten. Minister Kara verwies in seiner Begründung auch auf arabische Staaten wie Ägypten und Saudi-Arabien, die der Meinung seien, dass Al Jazeera zu Terrorismus und religiöser Radikalisierung aufrufe. Darauf reagierte nun Marwan Bishara, politischer Analyst von Al Jazeera und beständiger Israel-Kritiker. Diese Diktaturen geben Israel nun also vor, wie mit der Presse und mit Arbeitsgenehmigungen umzugehen ist. Israel richtet sich nach arabischen Diktatoren. Und das als einzige Demokratie im Mittleren Osten. Ansonsten verzichtet Al Jazeera weitgehend auf Reaktionen. Der Sender weist den Vorwurf der Hetze zurück und hat rechtliche Schritte angekündigt. Ob Al Jazeera weiter aus Israel berichten kann, werden letztlich wohl Gerichte entscheiden. So sieht es auch der ehemalige israelische Justizminister Yossi Beilen. Das ist ein weiter Weg und Israel ist eine Demokratie. Die Entscheidung kann angefochten werden. Es gibt den obersten Gerichtshof. Es wird hier schwieriger sein, eine solche Entscheidung umzusetzen, als in anderen Staaten, wie zum Beispiel einigen arabischen Ländern. Hier können sie nicht einfach diese Entscheidung treffen und morgen gibt es kein Al Jazeera mehr. In diese Richtung argumentierte im Programm von Al Jazeera auch Gideon Levy, linksliberaler Journalist der israelischen Tageszeitung Haaretz. Für ihn geht es nicht nur um Al Jazeera, sondern um die grundsätzliche Haltung der Regierung Netanyahu gegenüber kritischer Berichterstattung. Am Ende des Tages ist es keine juristische, sondern eine moralische Frage. Es geht um das Wesen Israels und seines Regierungssystems und es geht um Meinungsfreiheit. Und es dreht sich auch nicht nur um ausländische Journalisten oder nur um Al Jazeera, sondern um alle von uns, inklusive der israelischen Journalisten. Falls Al Jazeera am Ende tatsächlich nicht mehr aus Israel berichten kann, werden die Zuschauer in Israel und den palästinensischen Gebieten den katarischen Nachrichtensender wohl über Satellit ohne große Probleme weiterempfangen können. Al Jazeera wird auch weiter berichten, über Israel, nur eben nicht mehr aus Israel.
Zum Schluss das Sommerwetter und die Folgen. Die Bilder aus Österreich in den letzten Tagen, die waren schon ziemlicher Kontrast. In Wien schwitzen die Zuschauer bei der Beachvolleyball-WM. In anderen Teilen des Landes herrscht Weltuntergangsstimmung. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz nach Starkregen, Hagel und Schlammlawinen. Besonders heftig getroffen wurde das Salzburger Land, aber auch Orte in der Steiermark meldeten Land unter. Inzwischen, sagt Sirjan Govedarica, laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die betroffenen Menschen in der Region sind trotzdem oft verzweifelt.
Ja, man weiß, dass es nicht aufhören wird. Es ist einfach bedrückend und traurig.
Agnes Hansmann aus dem steirischen Oberwölz ist verzweifelt. Ihr Ort stand nach heftigen Regenfällen schon in der Nacht von Freitag auf Samstag unter Wasser. Kaum hatte sie mit den Aufräumen begonnen, kam 24 Stunden später das nächste heftige Gewitter. Die Wassermassen kamen außergewöhnlich schnell, erzählt der örtliche Feuerwehrsprecher.
Die Fahrzeuge wurden von den Parkplätzen weggeschwemmt. Durch den Ort Kovenz wurden diese durchgetrieben und sind jetzt an den angrenzenden Wiesen und Äckern gelandet und müssen von den einzelnen Feuerwehren noch geborgen werden.
Überflutete Häuser, weggerissene Brücken, unterspülte Straßen. In der Steiermark werden mehrere Ortschaften zum Katastrophengebiet erklärt. Krisenstäbe koordinieren die Rettungseinsätze. Ein 13-Jähriger stirbt am Samstag. Er wird von einem angewehten Metallteil erschlagen. Bis Sonntagabend sind fast 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. Aber auch das österreichische Bundesheer rückt aus. Hänge müssen gestützt, Behelfsbrücken gebaut, Straßen freigeräumt werden. Neben der Steiermark war auch das Bundesland Salzburg schwer betroffen. Eine Schlammlawine schneidet das auch von deutschen Touristen viel besuchte Großaltal von der Außenwelt ab. 900 Feuerwehrleute sind in dieser Region im Einsatz. Sie haben die Nacht durchgearbeitet. Seit den frühen Morgenstunden ist die Straße zum Großaltal wieder passierbar. Eine weitere wichtige Straße hingegen konnte noch nicht von den Geröllmassen und Schlamm befreit werden. Die Fahrbahn ist bis zu 3 Meter hoch verschüttet. Die materiellen Schäden der Unwetter lassen sich noch nicht genau beziffern. Es ist aber absehbar, dass sie in die Millionen gehen werden. Die österreichische Bundesregierung hat den Betroffenen Hilfe aus dem Nationalen Katastrophenfonds zugesagt. Auch der stellvertretende Landeshauptmann der Steiermark, Michael Schockhofer, verspricht, schnell zu handeln.
Wir werden selbstverständlich die Menschen sofort unterstützen.
Das extreme Wetter am Wochenende hatte auch andere Teile Österreichs heimgesucht. In Oberösterreich ist ein 77-Jähriger von einem Blitz getötet worden. In Kärnten waren am Sonntagabend 6000 Haushalte ohne Strom. Heute zeigt sich das Wetter in Österreich wieder von seiner freundlichen Seite. Der Regen hat aufgehört. Die Aufräumarbeiten werden allerdings noch Tage dauern.
Bericht von Sirjan Govedarica für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Uns gibt's morgen wieder um 18.30 Uhr oder jederzeit zwischendurch als Podcast. Natürlich auch im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.